HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Barbara Moracca, Philosophin an der Universität Jena mit dem Schwerpunkt Umweltethik, Wachstumskritikerin und Wortführerin einer neuen sozialen Bewegung, die für eine Wachstumswende, für ein Postwachstum, für eine Entschleunigung eintritt, insgesamt für eine Kritik einer am Wachstum orientierten Gesellschaft. Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Moracca, Sie sind Mitarbeiterin des Kollegs Postwachstumsgesellschaften der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni Jena und haben im vergangenen September auf einer großen, wichtigen wissenschaftlichen Konferenz in Leipzig, dem sogenannten Degrowth-Kongress, den Hauptvortrag gehalten. Nun wurde Wachstum ja lange Zeit als Garant für Wohlstand und sozialen Frieden angesehen. Sie aber, Frau Moracca, kritisieren diese wirtschaftliche und soziale Grundordnung. Dafür kann es ja verschiedene Motive geben. Was sind Ihre?
Zunächst einmal, dass es einfach so weiter nicht gehen kann. Wachstum hat für eine Weile gut funktioniert, war auch gekoppelt mit einer Steigerung von Lebensstandard und Lebensqualität und hat auch unsere Gesellschaften stabilisiert. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein Fahrrad, ich benutze gerne dieses Beispiel, stabilisiert sich, indem das immer weiter fährt. Nur Wachstum ist wie ein verrücktes Fahrrad, weil es fährt nicht nur immer weiter, sondern fährt auch immer schneller und beschleunigt auch immer und bleibt sozusagen stabil, nur indem es immer beschleunigt und immer schneller wird. Das kann aber nicht unendlich so weitergehen, weil diese unendliche Beschleunigung, was eben die Wachstumsrate des Bruttoinlandprodukts ist, auf Ressourcenverbrauch basiert und auch auf die sogenannten Senken, also das, wo hinein der Müll unsere Produktion hinfließt, ne? Luft, Wasser und Atmosphäre im Allgemeinen. Dieses exponentielle Wachstum kann nicht weitergehen aus Gründen von diesen Grenzen, weil es auch diese kontinuierliche Beschleunigung irgendwann ihre eigene Reproduktionsbedingungen, also die Bedingungen, dass es sich wiederholt, unterminiert. Und auch weil, und das spüren die meisten Menschen auch am eigenen Leib, das bedeutet, dass der Druck steigt, die Intensität der Arbeit steigt, der Wettbewerb steigt und auch der Konsumdrang steigt, weil es für Wachstum notwendig ist. Kurz gesagt, was wir jetzt sehen, ist, dass eine Umkehrung. Wachstum war ein Mittel zum Zweck. Der Zweck war Wohlstandssteigerung und Lebensqualitätssteigerung. Mittlerweile hat sich umgedreht. Wachstum ist halt ein Zweck an sich geworden. Man braucht jede politische Rede sich anzuhören und zu hören, Wachstum ist das Ziel, Wachstumsbeschleunigungsgesetze und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass dieses Versprechen gebrochen ist. Wachstum als Zweck an sich führt nicht mehr zur Steigerung der Lebensqualität, sondern geht auf Kosten der Lebensqualität für uns und sowieso auf Kosten des Überlebens vieler Menschen auf Erde anderswo.
Sie hätten auch anders antworten können. Sie hätten auch sagen können, die ökologischen Grenzen des Wachstums sind erreicht. Peak Oil, also der Höhepunkt der Ölförderung, ist allemal erreicht. Es gibt diese objektiven Grenzen. Das war aber nicht jetzt Ihr Hauptargument.
Nein, ich finde, das ist schwierig, von objektiven Grenzen zu reden, weil dann lassen wir uns von naturwissenschaftlichen Analysen irgendwelche objektiven Grenzen berechnen. Und dann erwartet man, dass man irgendwann gegen eine Mauer stoßt und für die ganze Erde geht Wachstum nicht mehr. Das ist aber nicht so. Erstens, weil Grenzen sich immer verschieben lassen und die Grenzverschiebung funktioniert auch die ganze Zeit, nur immer auf Kosten anderer. Das heißt, wir sind schon an einem Punkt, in dem die Marge, die Profitmarge immer dünner wird. Peak Oil bedeutet nicht, dass wir kein Öl mehr haben, sondern dass weiteres Öl immer weniger effizient ist. Also weiteres Öl zu fordern, ist weniger effizient. Aber wir kennen, eine der Lösungen ist Fracking. Natürlich geht Fracking. Aber Fracking ist viel problematischer als die normale Ölförderung. Stellen Sie sich vor, man würde entdecken, dass unter Berlin eine Riesenmöglichkeit gäbe, Fracking zu betreiben, mit den Konsequenzen, die das hat für die Wasserversorgung, für die Menschen. Wir sind insofern schon in einem Grenzgebiet, würde ich sagen. Aber wir stehen nicht vor absoluten Grenzen. Es ist unsere Entscheidung, welche Grenzen wir uns selbst geben wollen und müssen, damit nicht andere die Konsequenzen für uns zahlen müssen und damit wir selbst auch nicht mit unserer Lebensqualität am Ende zahlen, damit Wachstum weitergeht.
Der Kongress im vergangenen September in Leipzig hat ja gezeigt, dass insbesondere viele junge Wissenschaftler sehr davon angetan sind, von diesem neuen Ziel Wachstumswende. Man kann regelrecht von einer neuen sozialen Bewegung sprechen und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Hermann Hesse damals gesagt. So kommt es mir hier auch ein bisschen vor mit dieser Postwachstumsbewegung. Empfinden Sie das ähnlich?
Leipzig war ein Zauber. Alle Leute, die da waren, haben das wie ein Zauber erfahren und erlebt. Und das hat positive und negative Seite, ne? Weil das ist wirklich so ein Event. Es war einfach emotional sehr intensiv. Waren sehr viele junge Leute. Die meisten von ihnen sind mit großen Fragezeichen gekommen. Sie waren nicht unbedingt Leute, die schon aktiv in eine wachstumskritische Bewegung waren. Aber Leute, die mitgekriegt haben, irgendwas stimmt nicht mehr. Und sind erstmal gekommen, um zu gucken, ob es tatsächlich was dran ist, dass Wachstum nicht mehr so funktioniert als Versprechen. Ich weiß nicht, ob ich von einer neuen sozialen Bewegung sprechen würde. Ich würde sagen, diese Degrowth, das ist das englische Wort für das Gegenteil von Wachstum, schwer übersetzbar auf Deutsch.
Schrumpfen.
Ist ganz furchtbar. Schrumpfen klingt so depressiv. Deswegen benutze ich es nicht. Mein Favorit wäre Entwachsen oder Entwachstum, aber als Nicht-Muttersprachlerin gefällt es mir, Muttersprachler sagen, das kann man nicht machen. Aber da drin steckt die Idee, man wird endlich mal erwachsen und man entledigt sich dieses Wahns des Wachstums. Ne? Aber zurück zu der Bewegung. Also es ist nicht unbedingt eine kompakte neue soziale Bewegung. Ich finde, diese Degrowth-Diskurs ist mehr so eine Art Plattform, auf der sehr viele Gruppen ein Ort finden können und gemeinsame Ziele finden können. Und es gibt mindestens zwei Arten von Bewegungen, die beide unter diese Degrowth-Zelt sich wiederfinden können. Die sogenannten antagonistischen Gruppen, die gegen etwas protestieren. Jetzt direkt gesagt, Stuttgart 21 als Beispiel, gibt's ganz viele andere solche Gruppen. Und dann die andere Gruppen, ist schwer ein Wort dafür zu finden, sind diejenigen, die weniger gegen etwas kämpfen, als vielmehr soziale Experimente ins Leben rufen und nach Alternativen suchen, die man schon heute erleben kann. Wie die Transitions Town oder die Commons-Bewegung. Wir kommen vielleicht noch später dazu. Und beide diese Arten von Gruppen können sich unter diesen Degrowth-Zelt gut wiederfinden, weil sie teilen eine ähnliche Kritik an das Wirtschaftssystem und an eine Gesellschaft, die sich diesem Wirtschaftssystem ausgeliefert hat.
Vielleicht könnte man auch sagen, in dem Maße, in dem die Grüne Partei, sich in die Richtung der Mitte der Gesellschaft bewegt, ist der Raum für Utopien, die ursprünglich durchaus sehr ähnlich wie diese ökologischen Utopien waren, frei geworden und wird jetzt besetzt von dieser Degrowth, von dieser Postwachstumsbewegung?
Kann man auf jeden Fall sagen, was in der wachstumskritischen Bewegung oder Postwachstumsbewegung zu sehen ist, ist eine sehr enge Verzahnung zwischen klassischen Umweltthemen, ökologischen Themen und sozialen Themen. War auch in den Anfängen der Grünen mit dabei, das kann man nicht verneinen. Aber sehr stark ist diese Verzahnung, Verknüpfung mit der globalisierungskritischen Bewegung, also diese Perspektive der Kritik an dem westlichen Entwicklungsmodell und Kritik an die Globalisierung und insofern Fragen der Umweltgerechtigkeit, die ökologische und soziale Fragen untrennbar betrachten. Das ist sehr stark ein Moment in dieser Bewegung, in Anführungszeichen.
Barbara Moracka, heute im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Frau Moracka, Sie haben ein Büchlein vor sich liegen. Das Buch stammt von Ihnen und heißt Gut Leben, eine Gesellschaft jenseits des Wachstums, im Jahr 2014 im Wagenbach Verlag erschienen. Und es ist eine Art politisches Programm eines Kulturwandels. Ich darf mal draus zitieren. Sie schreiben, dass sich moderne kapitalistische Gesellschaften nur durch Wachstum stabilisiert haben, weil dieses Steueraufkommen, Beschäftigung und sozialen Frieden garantiert, sind ihre zentralen Institutionen darauf ausgerichtet, Deshalb fordert die Postwachstumsbewegung eine maßgebliche Umgestaltung der Gesellschaftsstruktur. Was fordern Sie denn genau?
Das ist schwierig, genau diese Antwort zu geben, weil das Interessante an der Postwachstumsbewegung genau ist, dass sie so heterogen, so vielfältig ist. Und es geht darum, an verschiedenen Stellen zu experimentieren und nach Alternativen zu schauen. Es gibt bereits viele Gruppen, die Alternativen experimentieren. Und ich fände es schon sehr wichtig, wenn wenigstens in Teile der Politik die Botschaft ankommen würde, dass Wachstum nicht die Lösung ist, sondern Teil des Problems. Und da müsste man anfangen, sich vorzustellen, wie könnte eine Gesellschaft denn sich stabilisieren ohne Wachstum? Am Anfang habe ich dieses Beispiel mit dem Fahrrad gebracht. Wie geht es, dass wir eine Alternative finden und dass dieses Fahrrad nicht einfach kippt? Weil wenn alles beim Alten bleibt und die gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen beim Alten bleiben und Wachstum einfach nur weg ist, und das ist das, was wir schon heute sehen, kippt das Fahrrad. Übersetzt heißt Stagnation, Rezession, Armut, Elend, Ungleichheit etc. Das heißt, es wäre schon ein ganz wichtiges Ziel, sich von Wachstum in den Köpfen unabhängig zu machen und nach Alternativen zu suchen. Darüber hinaus, das ist das, was ich im Buch auch versuche zu zeigen, gibt es, finde ich, wesentliche Orientierung, auch Werte, an denen man sich orientieren kann für eine Postwachstumsgesellschaft, die nicht einfach als Schrumpfung das bloße Umfallen des Fahrrades ist, sondern etwas, was wir auch wollen können. Und dazu gehört als eine wesentliche Maßnahme Umverteilung, denn Wachstum hat ganz lange funktioniert als Ersatz für Verteilung. Man hat einfach den Zuwachs verteilt und nicht umverteilt. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, muss man viel umverteilt werden. Die Ungleichheit muss reduziert werden. Als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass Arbeit neu verhandelt werden muss. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die vermeintlich effiziente Trennung der Arbeit zugrunde gelegt wird. Und das bedeutet auch die Trennung zwischen der Erwerbsarbeit und anderer Form von wichtigen Tätigkeiten für die Gesellschaft, die aber nicht in die Erwerbsarbeit fallen. Und diese Teilung muss gesprengt und neu gedacht werden. Auch dass Arbeit nicht mehr identisch sein kann mit Einkommen oder mit den Quellen für das eigene Überleben und dass der Gesellschaftsvertrag und auch der Geschlechtervertrag darunter, also die klassische Teilung zwischen den sogenannten reproduktiven Tätigkeiten, Pflege, Erziehung und den anderen Tätigkeiten neu zu verhandeln ist. Weil das ist auch ein Aspekt. Dann könnte man noch viel mehr andere nennen. Aber einige der Basisinstitutionen der Gesellschaft müssen sich verändern. Auch die Art und Weise der Produktion zum Beispiel.
Wenn ich die aktuellen Nachrichten in den letzten Monaten höre, da heißt es, die Konjunkturprognose muss mal wieder nach unten korrigiert werden. Das Wachstum fällt mal wieder schwächer aus. Wenn ich das so höre, da denke ich mir, da müsste sich die Frau Moraka eigentlich freuen. Ziel ist ja beinahe erreicht, Wachstum ist beinahe null. Ich könnte weitere Beispiele zitieren. Die Volkswirte der Commerzbank kommen in einer Langfristprognose zu dem Schluss, Deutschland schrumpft, die Demokratie bremst das Wachstum, die OECD warnt, das globale Wachstum wird in den kommenden Jahrzehnten sinken und so weiter und so weiter. Ist es das, was Sie sich wünschen?
Nee, das ist nicht, was ich mir wünsche, weil das ist das Umfallen des Fahrrads. Und das ist katastrophal. Griechenland ist das beste Beispiel von einem umgekippten Fahrrad. Also da, wo Wachstum einfach wegbleibt und die Basisinstitutionen nicht verändert werden. Man sieht das in Deutschland auch, wo die Schere weiter wächst zwischen Reich und Arm, also diese unglaublich steigende Ungleichheit. Man könnte sich ziemliche Horrorszenarien ausmalen von einer Schrumpfung in diesem negativen Sinne, in der die soziale Mobilität, also die Möglichkeit der Verbesserung der eigenen Position in der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist, wo wirklich Armut gleich Elend ist und so weiter. Was ich mir wünsche, ist, dass als Alarmsignal ernst genommen wird und angefangen wird, Strukturen zu verändern, um sich dem anzupassen. Das Risiko ist, diese Anpassung allein auf der Ebene der kulturellen Werten zu wollen. Und das ist eine der größten Probleme, die ich da drin sehe. Ich finde,
was ist das Risiko dabei?
Dass man sagt, gut, dass dieses Schrumpfungsschicksal kommt auf uns zu, aber wir können trotzdem alle glücklich sein, wenn wir uns auf andere Werte konzentrieren, spirituelle Werte, nicht materielle Werte, wenn wir wieder die traditionellen Familienwerten entdecken und dann der ganze Bereich der Pflege und der Erziehung geht zurück an die Familien, übersetzt an die Frauen. Es gibt diese Botschaften auch in Deutschland. Ich würde sagen, so eine ähnliche Botschaft vertritt auch Meinhard Miegel in seinem sehr schönen Buch Exit, wo er auch eine sehr scharfe Wachstumskritik formuliert. Nur die Lösung, die er dort vorschlägt, ist für mich eine Lösung der Anpassung an dem umgekippten Fahrrad. Nicht eine Lösung der Veränderung. Die Veränderung wäre, um in der Metapher zu bleiben, ein anderes Fahrrad zu haben, zum Beispiel ein Dreirad, was nicht ständig beschleunigen und fahren muss, um nicht umzukippen. Genau, und das vermisse ich in diesen Modellen, die uns in eine sehr konservative und ungleiche und ungerechte Gesellschaft führen würden.
Verstehe. In Ihrem Buch Gut Leben schreiben Sie ja auch, dass leider dieses Ideal eines guten Lebens oft als eine individuelle Lebensstilfrage behandelt wird. Nun, wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, die Grünen haben etwa bei der letzten Bundestagswahl mal solche Fragen thematisiert, etwa der Vorschlag, einmal in der Woche einen Gemüsetag einzurichten, und wurden heftig abgestraft. Das sei da Paternalismus, wurde da gesagt. Was entgegnen Sie auf solche Kritiken?
Ja, ich fand der Vorschlag mit dem Veggie Day nicht gerade sehr klug in dem Kontext. Aber das Problem ist, dass wir in der Illusion leben, frei zu sein und selbst bestimmen zu können, was ein gutes Leben ist, nur weil wir als Konsumenten und Konsumentinnen irgendwo reingehen können und wir können uns zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Produkten entscheiden. Wir können aber nicht entscheiden, wie diese Produkte zustande kommen. Ich habe ein anderes Verständnis von Freiheit. Freiheit wäre für mich, dass ich entscheide, wer unter welchen Bedingungen und wie diese Produkte bereitstellt und Dienstleistungen. Wir sind aber daran gewöhnt, diese Fragen des guten Lebens als bloße Lebensstilfragen zu behandeln. Die Idee des Veggie Days ist nicht viel anders, weil das ist auch eine Konsumenteneinstellung. Ich entscheide mich, vegetarisch oder vegan zu essen, statt Fleisch zu essen. Die politische Freiheit, die darunter wäre, die wichtiger wäre, wäre die Entscheidung darüber, wie Landwirtschaftsproduktion auszusehen hat, damit wir wirklich einen sinnvollen Umgang mit nichtmenschlichen Wesen auch ermöglichen. Und nicht nur das, sondern auch der ganze Impact auf Klimawandel und so weiter durch die Intensivierung der Landwirtschaftsproduktion reduzieren. Also ich versuche im Buch tatsächlich Fragen des guten Lebens wieder als eine politische Frage zu formulieren. Es geht um die Bedingungen dafür, dass alle ein gutes Leben führen können. Alle ein gutes Leben führen können. Und diese Bedingungen sind politisch zu bestimmen und mitzubestimmen. Nur wir wurden durch Wachstum ein bisschen korrumpiert. Nur wir haben diese Freiheit aufgegeben, damit wir die Konsumentenfreiheit gewinnen konnten. Und die Grundlage dafür ist natürlich Kaufkraft und Wirtschaftswachstum.
Frau Moraka, ich schlage vor, wir machen ein kleines musikalisches Intermezzo. Und was hören wir als erstes für ein Musikstück?
Wir hören ein Musikstück von meinem Liebling italienischen Liedermacher Fabrizio De André. Und es ist ein Lied, indem er versucht, die Perspektive der nach Italien eingewanderten Roma darzustellen. Und das, was Fabrizio De André charakterisiert, ist diese Aufmerksamkeit für diejenigen, die sonst aus der Gesellschaft ausgeschlossen, diskriminiert werden, und eine sehr scharfe Kritik an die klassische Bourgeois-Perspektive des Guten, des moralisch Guten, und was aber mit diesen ganzen Ausschließungen einhergeht. Und er stellt sich auf die Seite der Ausgeschlossenen und kritisiert genau die Gesellschaftsverhältnisse.
Und wie heißt das Stück?
Das Stück heißt Coracane und das ist ein Begriff aus der Sprache der Roma.
Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento. A quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare.
Sie hörten den italienischen Liedermacher Fabrizio De André mit dem Stück Cora Camé und Sie hören den Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Barbara Moracca, Philosophin an der Universität Jena. Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Moracca, Sie sind in Turin geboren, haben an der dortigen Universität auch den Magister in Philosophie erworben, aber Sie sind keine Piemontesin.
Ich bin gemischt. Meine Mutter ist aus Südpiemont, aus Monferrato.
Aus der Weingegend.
Ganz genau, Gebiet von guten roten Rotweinen, so bin ich auch aufgewachsen. Und mein Vater ist aus Calabria und gehört zu denen, die nach Norden ausgewandert sind, hat er dann studiert in Turin.
Und nach dem Studium in Turin sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Sie haben 2008 an der Universität Greifswald über Nachhaltigkeitstheorie promoviert. Ja, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich war ein bisschen verärgert mit der italienischen Universität nach Ende des Magisterstudiums. Mein Betreuer wollte, dass ich promoviere und ich wollte über feministische Philosophie promovieren. Und er hat einfach gelacht und gemeint, er habe das ernst gemeint mit dem Angebot. Daraufhin bin ich weg. Hatte schon angefangen, Deutsch zu lernen und bin nach Hamburg gezogen, erstmal als Au-pair, weil ich mein Deutsch verbessern wollte. Und da habe ich als Italienisch-Lehrerin gearbeitet. Einige Jahre, bis es...
Wie das so immer ist, der Anfang, ja.
Genau. Und dann ging es wieder an die Uni und mit dem Promotionsstipendium in Greifswald.
Und dann waren Sie in Greifswald und seit 2012 sind Sie jetzt an der Universität Jena tätig. Nun, wenn wir andere Länder uns anschauen, Italien oder Frankreich, dort gibt es ja schon etwas länger diese Initiativen zum Postwachstum. In Frankreich heißen sie Decroissance, in Italien Decrescita Felice. Interessant fand ich, Italien hat ja so viel Erfahrung mit Krisen gemacht, dass man da offenbar doch dazufügen muss, dass es sich um ein glückliches Schrumpfen Felice handelt. Sind die Gruppen in Frankreich und Italien für Sie ein Vorbild?
Ich finde, ich bin so auf diese Postwachstumbewegung gekommen, indem ich erstmal von diesen Gruppen gehört habe. Ja, ich finde es sehr interessant, was dort passiert. Frankreich, Italien und Spanien auch. Erstens wegen dieser Verbindung mit Perspektiven aus dem globalen Süden, die in allen drei sehr stark ist. Also Umweltgerechtigkeitsperspektive, Kämpfe gegen Umweltkonflikte. Und zweitens wegen dieser Felice, also diese Vorstellung von Degrowth als etwas Positives, etwas Glückliches. In Deutschland, in der Nachhaltigkeitsstrategien, hört man immer sehr stark von Suffizienz, Verzicht und die ganze Rhetorik, die sehr stark ist. Und in Südeuropa ist die Botschaft Konvivialität, das heißt teilen, zusammenleben, das gemeinsame Leben zusammengestalten und mehr haben im Sinne von Beziehungen und Relationen. Also es ist nicht so eine depressive Botschaft, sondern eine Befreiungsbotschaft. Das ist genau das, der Kern von dieser Décroissance. Aus Frankreich kommt es schließlich auch ein Weg der Befreiung.
Aus den Wachstumszwängen herauszutreten. Wenn ich mir Frankreich jetzt überlege, da gibt es allerdings einiges, was ich irritierend finde, Frau Moracca. Und zwar, wenn ich mir die Gruppen dort anschaue, die sich auf dieses Stichwort Postwachstum, Décroissance stützen, dann sind das erstens libertäre Sozialisten, zweitens Neofaschisten, drittens Gruppen, die sich weder rechts noch links einordnen wollen. Gibt Ihnen das zu denken?
Die neofaschistische Gruppierung gehört nicht wirklich zu der Bewegung. Das muss man erstmal sagen. Also die Bewegung stammt aus globalisierungskritischen, linksorientierte, linksinspirierte Menschen, die so diese ökologische mit dieser sozialen Frage verbinden, die sich aber nicht in den klassischen Parteien wiederfinden, weil alle klassischen Parteien pro Wachstum sind. Insofern sind sie außerhalb oder jenseits von dieser klassischen Struktur, aber sie bekennen sie für ein emanzipatorisches, solidarisches und demokratisches Postwachstum. Es gibt in Frankreich tatsächlich aus der Neuen Rechte einen Versuch, würde ich sagen, der Manipulation von dieser ganzen Narrative, von dieser ganzen Erzählung des Postwachstums und der Versuch, Anschluss zu finden an die Bewegung. Bisher hat das aber nicht geklappt. Es ist sehr strategisch, es ist eine rechtskonservative, zum Teil rechtsradikale Kraft, die auch in Deutschland präsent ist, die versucht, sich selbst salonfähig zu machen, indem sie einfach aktuellere Themen für sich in Anspruch machen. Das Interessante und das Gefährliche ist, dass sie tatsächlich Anschluss finden können an bestimmten naiv formulierten Ideen der Postwachstumsbewegung. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein.
Ich will nochmal auf einige dieser Inhalte eingehen. Also etwa, wenn von diesen Nouvelle Droite, dieser neuen Rechten in Frankreich, gesagt wird, es ginge eher um die Werte des Verzichtes, der Bescheidenheit, der Familie, der Bodenständigkeit und dergleichen. Aber ich glaube, es sind nicht nur die Neofaschisten. Wenn man ein Stück weit in die Geschichte zurückgeht, können wir auch sagen, bei den Faschisten in Italien, bei den Nationalsozialisten in Deutschland war es auch nicht anders. Die Aufwertung der Bauernschaft, des alten Brauchtumes und so weiter. Und ich habe da so eine gewisse Horrorvorstellung, Frau Mracca. Ich stelle mir vor, eine ganz normale deutsche Familie, in der der braune Opa zum grünen Enkel sagt, ganz recht, mein Junge, das wollten wir auch schon immer. Was meinen Sie zu solchen irritierenden Übereinstimmungen?
Dass der grüne Enkel sich ein bisschen erkundigen soll über die, den Rahmen, in dem diese ganze Sachen gesagt werden. Weil die Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen. Er spricht erstmal nichts dagegen, dass Bauer und Landwirten eine andere Rolle in der Gesellschaft zuerkannt wird. Und immer mehr junge Leute, gerade in Italien, interessieren sich wieder für die Landwirtschaft und gehen zurück zum Land, in Griechenland auch. Das passiert in Zeiten der Krise.
Ganz offensichtlich,
ja. Und das ist aber die Frage, wie wird das eingebettet in anderen Werten? Ist es so eine Konstruktion, geht es hin zu einer Stammesgesellschaft, wo jemand sozusagen angeklebt ist an eine bestimmte soziale Rolle, die auch ideologisch verformt wird und gerechtfertigt wird, dass man diese Rolle nicht mehr verlassen darf? Und da denke ich vor allem an die Rolle von Frauen. Ne? Wird es festgelegt, dass die Frau eine bestimmte Rolle in der Familie hat und sie nicht mehr selbstbestimmt sein kann? Was ist mit Solidarität? Und nicht nur innerhalb eines Kulturkreises, sei es politisch, sei es nur kulturell bestimmt, sondern mit anderen. Einer der Aspekte, wo der braune Opa wahrscheinlich auch sehr glücklich wäre, sind diese Botschaften von Relokalisierung von Produktion, dass Produktion wieder lokal stattfindet, lokale Netzwerke, Bioregionen, all das klingt erstmal ganz toll. Nur eine
gegen die Globalisierung durchaus.
Gegen die Globalisierung, nur die braune Interpretation ist die Schließung der Grenze, diese Bioregionen, also Regionen, in denen die Bedingungen des Ökosystems mit berücksichtigt werden für die Gestaltung der Produktion und des Lebens, interpretiert werden als kulturell homogen. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Der grüne Enkel müsste sagen, ja, es kann eine Bioregion geben, die vernetzt und offen ist, die global vernetzt ist, die offen ist für Leute, die kommen können, die mit anderen mitgestalten, wie man mit der Produktion vor Ort umgeht. Das beste Beispiel ist die internationale Commons-Bewegung. Man hat lokale Produktion und globale Vernetzung. Das geht. Nur das Problem sind genau diese Werte, die von der Rechte kommen. Auch diese Werte, auf die man sich zurückbezieht, man findet das bei de Benoist in Frankreich auch, altgermanische Mythologie und dergleichen. Und das ist wirklich hochproblematisch, wenn das in eine Einseitigkeit formuliert wird. Mhm. Wir können das tatsächlich von den indigenen Völkern aus Lateinamerika lernen, die gleichzeitig diese Konzentration auf ihr Territorium und ihre Beschaffenheiten und eine Produktion, die diese Beschaffenheit des Territoriums respektiert, kämpfen, gleichzeitig aber plurinational sind, weil es sind ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Sie kämpfen gegen patriarchale Strukturen, also für die Rechte der Frauen, nicht nur formal, sondern auch echte Rechte der Frauen und echte Gleichheit. Sie kämpfen für Selbstbestimmung. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Bewegung, in der diese Werte stark sind, aber nicht ausschließend. Wo Solidarität zentral ist, wo Demokratie zentral ist und wo Selbstbestimmung als kollektives Projekt als Ziel gesetzt wird.
Wenn ich ein deutsches Beispiel nochmal nehme, etwa den Oldenburger Ökonomen Professor Nico Pech, einer der Vorreiter auch dieser Postwachstumsbewegung. Er macht sich stark für eine Ökonomie der Nähe, was Sie erwähnt haben, für lokale Produktionsketten sowie für einen einfachen und genügsamen Lebensstil. Was halten Sie von solchen Vorstellungen?
Das ist wichtig in diesen gesamten Konstellation des Postwachstumsdiskurses. Ich finde, was Nico Pech gemacht hat, vor allem mit seiner Analyse der Treiber von Wachstum, ist wirklich lobenswert und notwendig. Manchmal finde ich seine Lösungen ein bisschen naiv. Was mir ein bisschen Probleme bereitet, ist weniger das, was drin steht in dem Buch, sondern was eben nicht drin steht. Zum Beispiel die Frage, wie könne die Koordination von diesen verschiedenen lokalen Gemeinden, die alles selbst produzieren, funktionieren? Was ist mit den Leuten, die nicht integriert sind, weil sie anders sind, weil sie aus welchem Grund auch immer bestimmte Kompetenzen, auch soziale Kompetenzen nicht mitbringen? Gibt es eine Möglichkeit, oder eine Struktur, eine Institution, die sie schützt trotzdem? Oder ist alles den Individuen überlassen, ob sie netterweise ihnen die Tür öffnen oder nicht? Und ich bin in einem kleinen Dorf in den Alpen aufgewachsen. Ich bin sehr vorsichtig mit dem unkritischen Lob von kleinen lokalen Gemeinden, von der Solidarität zwischen Nachbarn. Man braucht Institutionen, die das vermitteln. Und das fehlt mir ein bisschen in diesen Positionen.
Und man braucht die Institution vor allem dann, wenn man sagt, der Sozialstaat in der alten Weise kann aufgrund des fehlenden Wachstums nicht weiter funktionieren. Dann muss es ja andere Institutionen auch geben, die da dann dafür einspringen. Nicht jeder ist so stark, dass er sich selber versorgen kann, dass er selber was produzieren kann, reproduzieren kann und so weiter. Es gibt immer Leute, die da rausfallen. Und diese in Anführungszeichen Schwachen muss man ja auch mit bedenken.
Unbedingt. Der Sozialstaat kann in der Form, wie wir ihn kennen, nicht einfach weiter funktionieren, weil der auf Wachstum basiert. Aber es kann anders funktionieren. Ich hatte schon gesagt, Umverteilung ist ein wichtiges Stichwort. Und wir reden hier von Werten, die man kennt aus den 60er Jahren. Man hatte ja ganz andere Steuersätze. Nur plötzlich, wenn man das vorschlägt, wird man als radikaler Kommunist dargestellt.
90% auf die höchste.
Es war in Großbritannien normal in den 60er Jahren, der höchste Steuersatz bei 90% zu haben. Das muss man sich kurz vor die Augen führen, was man fordert, ist jetzt nicht so völlig aus dem Bild. Aber das wäre eine notwendige Bedingung. Und dann Formen der Grundsicherung, die zum Beispiel einem Grundeinkommen ähneln können. Oder es gibt interessante Vorschläge auch aus Frankreich, die nicht nur bloß den Menschen Geld verteilen, sondern den Zugang zu den wesentlichen Dienstleistungen, also nicht monetär vermittelt, nicht durch Geld. Das finde ich eigentlich interessanter als das Grundeinkommen.
Wir sprechen gleich weiter über solche Beispiele und hören erst nochmal ein Musikstück. Was haben Sie sich als zweites gewünscht, Frau Moraka?
Als zweites habe ich mir etwas von meiner neuen Heimat Deutschland gewünscht, aus meinem Lieblings deutschen Komponisten, das ist Johann Sebastian Bach, und da eine der wenigen Sachen, die nicht auf Deutsch, sondern auf Latein sind, das Magnificat, und eine der letzten Teile vom Magnificat, Esurientes, wo es darum geht, dass den Reichen weggenommen wird und den Armen gegeben wird. Ich sage immer so als Witz, das Magnificat war das erste kommunistische Lied der Geschichte. Aber das ist genau schön, weil es geht um Gerechtigkeit und es geht um eine Gerechtigkeit, die nicht als Zukunft dargestellt wird, sondern in der Gegenwart. Deswegen betet Maria in der Vergangenheit. Du hast das alles jetzt gemacht in diesem Versprechen, dass Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit auf die Welt kommt.
Finde ich vielleicht kein Zufall, dass Sie als Philosophin die Gerechtigkeit so sehr stark machen.
Absolut.
Musik.
hörten einen Teil des Magnificat von Johann Sebastian Bach und Sie hören den Doppelkopf auf HR2 Kultur, heute mit der Philosophin und Wachstumskritikerin Barbara Moracca. Die Fragen stellt Konrad Ley. Frau Moracca, Sie versuchen die konkreten Utopien einer Postwachstumsgesellschaft stark zu machen. Aber auf der anderen Seite möchte man ja doch auch konkrete, vorzeigbare Beispiele haben dessen, wie wir uns diese Postwachstumsgesellschaften vorstellen könnten. Können Sie uns einige Initiativen nennen, in denen mindestens schon sichtbar wird, in welche Richtung es gehen könnte?
Ja, es gibt ganz viele Initiativen, die unter diesem Zelt von Degrowth passen und in denen tatsächlich Alternative experimentiert werden. Sie haben von konkreter Utopie geredet. Ich glaube, eine der wichtigsten, die wichtigste Kraft der konkreten Utopie ist, dass wir in diesen konkreten sozialen Experimenten lernen können, uns eine andere Zukunft vorzustellen und wirklich uns auf eine andere Vorstellung unserer Bedürfnisse und unsere Wünsche vorzustellen. Auf Englisch heißt in der Utopieforschung, dass Utopie Education of Desire auch mit sich bringt. Wir brauchen Befreiungsräume von diesen ganzen Wachstumszwängen, in denen wir Neues experimentieren können. Und davon gibt es ziemlich viele. Ganz spannend finde ich zum Beispiel die Commons oder Commoning-Bewegung. Commoning ist interessant, weil alle mit Commons die Gemeingüter verbinden. Und das ist auch Teil davon. Aber es geht weniger darum, dass es Gemeingüter gibt, als darum, dass in eine andere Form der Beziehung zueinander und der Nutzung und Produktion man bestimmte Güter und Dienstleistungen gemeinsam erst recht macht, dass man die gemeinsam gestaltet. Deswegen Commoning ist ein Prozess. Und da hat man wunderbare Beispiele von auch komplexere Produktionen. Es geht nicht nur um den Internetbereich, wo man das so kennt, sondern andere Formen von Produktion, die dezentral stattfinden könnten, global vernetzt, ohne Eigentumsverhältnisse, ohne das Copyright.
Wieder Beispiele.
Eine der Beispiele, was ich ganz toll finde, ist die Open Source Ecology. So heißt das. Das ist eine Webseite auch im Internet, wo man Entwürfe für den Bau von kleineren Maschinen, die zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt werden können, einfach nutzen kann, herunterladen kann. Und da steht auch konkret, wie man das selber bauen kann. Mit selber meine ich aber nicht unbedingt ein einzelner Individuum, sondern wirklich eine Gemeinschaft. Und es geht um eine kleine Landwirtschaftsproduktion, also nicht groß, aber durchaus mechanisiert in eine Form der Mechanisierung, die konvivial ist. Es geht darum, wir entscheiden das zusammen, wir können das zusammen bauen, wir können das reproduzieren. Wir sind nicht abhängig von irgendjemand andere, der für diese Produkte irgendein Copyright hat und so weiter. Das ist eine der Beispiele, was mir einfällt. Man kennt auch andere Projekte, die noch parasitär sind. Das heißt, sie sind noch sehr abhängig von dem Gesamtsystem der Produktion, aber das ist immer so. Man experimentiert Neues und basiert sich auf das Alte.
Das Beispiel, das Sie genannt hatten, ist, wenn ich das recht verstehe, eine weitere Entwicklung von bestimmten Reparaturwerkstätten. Wir kennen das von den Fahrradbereichen, Fahrradreparaturen oder andere Reparaturen oder auch Elektrogeräte. Und jetzt ist nicht nur die Reparatur, sondern dass diese Geräte selbst hergestellt werden. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau. Und zwar, wie gesagt, die Entwürfe sind Commons-basiert, also es stehen alle zur Verfügung. Und sie können auch von allen, die an dieser Gemeinschaft, weltweite Gemeinschaft der Commons sich beteiligen, auch verbessert und verändert werden. Das ist genau der Punkt. Kreativität steigt durch Teilen und Wettbewerb ist nicht effizient in einer Welt, in der Produktion anders funktioniert. Wettbewerb ist effizient, wenn wir Massenproduktion haben, obwohl Wettbewerb ist nie effizient, aber sozusagen uns wird so erzählt. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir Produktion ganz anders gestalten können. Wir brauchen die Massenproduktion nicht mehr. Wir brauchen diese Mythos des Wettbewerbs nicht mehr. Kooperation ist viel effizienter als Wettbewerb.
Und Jeremy Rifkin würde jetzt dazu sagen, jetzt produzieren wir das alles mit 3D-Druckern.
Ist richtig, nur nicht die 3D-Drucker, die Sie sich selber kaufen können bei Saturn und sich das in den Keller stellen und irgendwelche blöde Staubfänger, bei sich selbst zu produzieren. Das ist nicht das ist genau der Schritt in die falsche Richtung. Es geht darum, Technologien wie die 3D-Drucker für eine dezentrale, lokale Produktion, die gemeinschaftlich und nicht profitorientiert stattfindet. Es geht um ein anderes Denken der Produktion. Die Commons sind eine Möglichkeit. Andere sind zum Beispiel die solidarische Ökonomie, wo Produktion anders gedacht wird. Und zwar nicht wettbewerborientiert, nicht profitsteigerungsorientiert, sondern solidaritätsorientiert. Dafür braucht man andere Strukturen der Produktion, die nicht profitabhängig sind, wie zum Beispiel Genossenschaften. Das ist ein Weg, es gibt vielleicht auch andere. Es gibt aber auch kleinere Unternehmer, Unternehmerinnen, die mittlerweile auch kein Interesse und keine Lust haben zu wachsen. Und insofern könnte man tatsächlich verschiedene Modelle haben, eine andere Wirtschaft. Wichtig ist, dass die Wirtschaft wieder zurück unter demokratische Kontrolle gebracht werden kann und nicht andersherum, dass unsere Demokratie den Wirtschaftsmächte ausgeliefert ist.
Nun gab es, Frau Moracca, innerhalb der Ökologiebewegung immer mindestens zwei Richtungen. Die einen lassen sich von dem Effizienzgedanken leiten, die anderen vom Suffizienzgedanken. Die einen sind Technikoptimisten, die anderen sind Verfechter des Kulturwandels. Die Technikoptimisten, die sagen, wir müssen durch die Produktivkräfte, durch die Öko-Innovation steigern. Ralf Füchs etwa, einer der grünen Vordenker der Heinrich-Böll-Stiftung, behauptet, wir brauchen eine Innovationsoffensive zur ökologischen Modernisierung. Und das ist der Ausgangspunkt für eine neue, lange Welle des Wachstums. Was halten Sie von solchen Vorstellungen?
Ich glaube nicht, dass wenn die Innovation so ist, dass sie tatsächlich uns mehr Demokratie und mehr Gerechtigkeit einbringt, eine neue Welle des Wachstums sein kann. Wir brauchen Innovation. Ich bin definitiv keine Technologiefeindin. Wir brauchen ökologische und soziale Innovation. Ich finde, dass das, was die Commons uns zeigen, ist der Weg. Eine viel radikalere Innovation, als Herr Füchs sich vorstellt. Und auch der Frage, weil die Frage der ökologischen Modernisierung ist sehr zentralisiert. Und geht es immer noch um große Produktion und um eine ganz andere Maße der Produktion und verändert nicht die Produktionsverhältnisse letztendlich. Es bleibt dabei, dass bestimmte Strukturen völlig unkontrolliert durch demokratische Entscheidungsstrukturen bleiben. Wir brauchen viel radikalere Innovation für einen anderen Weg und dieser Weg wird nicht mehr zu mehr Wachstum führen. Und für mich ist das Ziel ein gutes Leben für alle, die Bedingungen für ein gutes Leben für alle.
Die Bedingungen für ein gutes Leben, also Sie zählen darauf, dass es jetzt nicht nur um diese ökologischen Grenzen geht, sondern dass dieser Weg, den Sie vorschlagen, selbst sehr attraktiv ist, so attraktiv ist, dass ihn viele Menschen mitgehen. Was aber, wenn bei weitem nicht alle Menschen solche Vorstellungen teilen?
Ja, das ist. Ich hoffe auch, dass es immer mehr, immer auch viele Stimmen gibt und auch viele Gegenstimmen gibt. Sonst wäre das eine Diktatur und kein demokratischer Weg. Interessant ist, dass es tatsächlich immer mehr Menschen und vor allem immer mehr junge Menschen gibt, die sich auf diese alternative Pfade begehren und alternative forschen, explorieren und experimentieren. Deswegen glaube ich, dass das kann wirklich nur ein Weg sein, der Eröffnung von Alternativen. Wir werden niemals alle ins Boot haben. Es geht tatsächlich auch um Alternativen, die für alle gut sind. Manche werden auch was zu verlieren haben. Aber die Frage des guten Lebens hat weniger mit dem persönlichen Gefühl von einem, meinetwegen Millionär, der ganz viel an seinen Millionen verliert, als mit fundamentalen Fragen des Zusammenlebens in der Gesellschaft, der Regeln des Zusammenlebens und der Gerechtigkeit. Und das ist das Zentrale. Und es ist immer eine Frage der Auseinandersetzung und der gesellschaftlichen Kämpfe, welche Position sich durchsetzt. Es gibt keinen goldenen Weg. Und es wäre ganz gefährlich, das einfach so vorzustellen.
Frau Moracca, ich empfinde eine gewisse Lücke zwischen den großen, utopischen, strategisch angelegten Vorstellungen, Zielvorstellungen auf der einen Seite und dann aber wirklich sehr konkreten, aber auch kleinen Alltagsbeispielen. Wie ist diese Lücke zu schließen?
Die Lücke ist zu schließen durch Vernetzung. Und ich würde sagen, das, was Sie als Nischen beschreiben, sind Orte, in denen wir die Kraft schöpfen können für regelrechte Kämpfe und Auseinandersetzungen in anderen Bereichen. Aber es geht nicht nur um Nischen. Wenn ich von Vernetzung rede, rede ich von globalen Bewegungen wie Via Campesina. Das ist die größte soziale Bewegung der Welt. Die versammelt Bauer und Bäuerinnen, die relativ kleine Landwirtschaft betreiben und die für, ich glaube, bis zu 60-70% der gesamte Landwirtschaftsproduktion auf der Erde ist tatsächlich durch kleine Small Farmers, also kleine Landwirten, und von denen die Mehrheit Frauen sind. wir reden dann von in anderen Ausmaß. Natürlich sind die Kräfteverhältnisse so, dass sie nicht unbedingt immer auf der ersten Seite der Zeitungen stehen. Aber sie kämpfen jeden Tag. Sie sind weltweit vernetzt, von Lateinamerika bis Indien, bis China, wo da auch die Rural Reconstruction Movement die größte soziale Bewegung China ist, also wirklich ein Widerstand von den Bauern und Bäuerinnen. Und das ist nur ein Beispiel von diesen globalen Bewegungen. Also ich finde, hier kann man von Nischen reden. Wichtig ist, dass diese Initiativen und Projekten tatsächlich sich vernetzen und voneinander profitieren und immer diese weitere Perspektive im Blick haben, um tatsächlich auch heftigere Auseinandersetzungen, die kommen werden, um sich darauf vorbereiten zu können.
Das war der Doppelkopf mit Barbara Moracca. Am Mikrofon war Konrad Ley. Was hören wir zum Abschluss für eine Musik, Frau Moracca?
Zum Abschluss hören wir ein Lied von Laurie Anderson. Das ist sozusagen meine zukünftige Heimat, weil ich jetzt in die USA gehe. Das Lied heißt Progress. Das ist aus einem Live-Konzert. In diesem Lied stellt Laurie Anderson die Position, diese wunderbare Bild von Walter Benjamin, der Engel der Geschichte, der tatsächlich die Widersprüche und die Problematik von unserer Fortschrittsvorstellung darstellt und was für auf wessen Kosten Fortschritt immer gegangen ist und was sind die Ruinen, die sich diese Ideologie des Fortschritts hinter sich gelassen hat.
Also Laurie Anderson bei einem Konzert wenige Tage nach dem 11. September 2001 in New York singt sie über Progress, über Fortschritt.
Are alive and well, and they're living in Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a fussbind of him, and they sit around. Drinking schnapps and gin, and she says, Hansel, you're really bringing me down. And he says,